Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Ich hatte ja schon angedeutet bei der Vorschau auf die Spiele des Februar 2025, die ich mit Eike eingesprochen habe, dass wir uns nochmal verabreden zu Kingdom Come Deliverance 2. Und jetzt ist es passiert. Hallo Eike.
Hallo.
Wir beide haben ja ausführlich dieses Mittelalter-Rollenspiel gezockt, durften vor einiger Zeit noch nicht so wirklich darüber quatschen, weil es ein Embargo gab. Das ist jetzt gefallen, das Spiel ist raus, Die Leute sind unterwegs im alten Böhmen und wir können einfach noch mal ein bisschen über dieses Spiel quatschen. Wie hat es dir denn gefallen? Was war so das Fazit deiner Rezension?
Insgesamt ein einzigartiges Spiel, ein zum Teil sehr mutiges Spiel, finde ich. Ein tolles, intensives, immersives Spiel, was aber an der einen oder anderen Stelle über die eigenen Füße stolpert, finde ich. Also das ist so ein Fazit.
Ja, das klingt fast genauso wie das, was ich am Ende auch so resümiert hatte. Und ich weiß noch, als wir relativ früh im Spiel waren, ein paar Stunden oder so, oder zumindest hatten wir beide die Version, dass du sagtest, dass du dieses Spiel für viele kleine Dinge sehr magst.
Ja.
Und genau so ging es mir auch. Es gibt so viele schöne kleine Dinge, die ich notiert habe und die mir gerade als Rollenspieler und als jemand, der immer auf diese Details achtet, die mir da sehr gefallen haben. Und für mich ist das auch innerhalb des Genres endlich mal wieder ein Fortschritt. Und für das Studio, für die Tschechen, die Warhorse Studios, die bei ihrer Premiere noch so ein bisschen strauchelten, was die Produktionsqualität betrifft, die Bugs und so weiter und vielleicht auch die Außendarstellung. Man merkt, dass die gereift sind.
Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel ist, wenn man die Release-Version spielt, es ist ein großes Open-World-Spiel mit wirklich an die 100 Stunden Inhalt, mit sehr vielen Nebenquests, mit ganz vielen komplexen Systemen, die auch irgendwie physikalisch funktionieren. Es ist nicht bugfrei, aber es ist im Vergleich zum Vorgänger, zum Zustand des Vorgängers wieder erschienen ist, aber auch im Vergleich zu Spielen wie in Skyrim oder wie in Fallout 3 oder 4, ist es doch schon sehr fertig und sehr rund auch an vielen Stellen. Und die Bugs sind eher lustiger Natur, wenn im Hintergrund was passiert oder wenn eine Sitzanimation nicht funktioniert oder wenn vielleicht mal eine Frisur fehlt. Mir ist nichts Game-Breaking-mäßiges aufgefallen. Es gibt keine kaputte Hauptquest, die nicht auslöst. Zumindest ist mir das nicht passiert. Gab's im ersten Teil. Die Nebenquests funktionieren überwiegend so, wie sie sollen. Und auch so Ausrüstungsgegenstände und so funktionieren. Die ganzen Tätigkeiten, die man machen kann, funktionieren. Da haben sie auf jeden Fall dazugelernt und wesentlich besser geschliffen. Und vielleicht hatten sie auch mehr Ressourcen, um das Spiel wirklich fertig zu kriegen bis zum Ende.
Ja, und vor allem auch mehr Erfahrung. Das wird deutlich. Das ist ja auch das Schöne. Wenn du Erfolg hast mit einem Spiel als Studio und wenn du daran wachsen kannst, wenn du daran reifen kannst und das einfließen lassen kannst in den nächsten Teil, das ist toll. Andererseits hast du schon Bethesda erwähnt und die hatten auch sehr, sehr viel Erfahrung, wenn sie ihre Rollenspiele veröffentlicht haben, aber waren ja berüchtigt dafür, dass die zum Start nicht so funktionieren. Zwar landete nicht alles so, sage ich mal, verbuggt im Laden wie Daggerfall, das ja auch Buggerfall genannt wurde. Aber wenn ich das vergleiche, was dieses Kingdom Come anbietet, wie groß die Welt ist, wie komplex die Systeme sind, und man darf ja nicht vergessen, Rollenspiele sind immer noch das Schwierigste, was du heutzutage anbieten kannst. Wenn du halt diesen Weg gehst, das Ganze authentisch in einer Welt mit so vielen verschiedenen Abhängigkeiten und Physikalitäten zu machen, ne?
Ja, und das tun sie hier. Also vor allen Dingen, also ich gab viele Mechaniken, wo ich gedacht habe, das wird Jörg jetzt aber gefallen, gerade was die Konsequenz der NPCs oder der Bewohner der Dörfer mit dem Verhalten von Heinrich angeht. Also was das Eindringen in geschützte Bereiche, also in Privatbereiche angeht, was das Klauen von Gegenständen angeht, aber auch also was da dann so entsteht, auch dass wenn du nicht erwischt wirst, dass dann die Wachen immer misstrauischer werden und du plötzlich ab und zu mal durchsucht wirst, weil irgendjemand Diebstähle angezeigt hat und niemand so recht weiß, wer schuld ist an diesen Diebstählen und solche Geschichten. Das ist schon, da habe ich immer gedacht, das wird Jörg jetzt aber gefallen. Ob Feuer auf Holz brennt, weiß ich nicht. Bin mir gar nicht so sicher.
Ich hab's versucht. Ich konnte doch nicht mal eine Fackel aus dem Halter nehmen. Es geht ja nicht.
aber im Umgang mit diese Reaktivität der Umgebung, wo wir auch schon bei anderen Spielen drüber gesprochen haben, ich glaube bei Dragon's Dogma 2, wo das so ein bisschen so war, das ist hier schon, hier ist eine echte Weltsimulation. Was heißt eine echte Weltsimulation? Aber hier ist auf jeden Fall, fühlt sich die Welt sehr simulativ und sehr, ja, und du bist nur ein Teil von ihr sozusagen. Also Heinrich ist nicht derjenige, der alles antreibt, sondern Heinrich ist nur ein Teil dieser Welt, in der Sachen passieren, die nicht er ausgelöst hat. Und das finde ich auch sehr interessant. Aber das funktioniert sehr gut.
Ja, das Figurenverhalten ist tatsächlich eine ganz große Stärke. Und das hat mich in der Tat gefreut, denn in diesem Spiel wird das endlich mal auf ein neues Niveau gehoben. Es ist nicht so, dass ich, wie so oft sage, das ist endlich mal wieder wie in Gothic. Sondern man muss sagen, das ist wesentlich weiter als in Gothic, was die kleinen reaktiven Konsequenzen angeht. Also du hattest es schon angesprochen, es ist nicht nur so, dass man rausgeschmissen wird, wenn man in Privaträume geht oder dass die Leute sagen, steck die Waffen weg, also dass darauf reagiert wird. Das kannte man ja alles aus Gothic. Aber die War Studios haben das auch im Alltag. Alleine so Sachen wie, man geht eine engere Treppe hinunter, begegnet jemanden und der entschuldigt sich. Oder man schleicht sich von hinten an jemanden an, das war meine Lieblingsszene, überlegt noch, soll ich ihn jetzt ausnocken, den Dolch ziehen oder soll ich ihn doch ablenken mit einem Wurf? Und dann rümpft er die Nase und man ist noch am Rumfummeln und am Taktieren, geht einen Schritt näher ran und plötzlich dreht er sich um, weil man gestunken hat. Und ja, wird entdeckt und wird total zusammengeknüppelt. Das sind dann so Sachen, das fühlte sich an wie ein Thief, und zwar in einer Evolutionsstufe. Oder auch die Geschichten, dass die Leute, wenn du mit blutverschmiertem Gesicht zum Händler gehst, dass der dich darauf anspricht und das Gesicht verzieht, ja, und dir einen Spruch bekommst. Oder wenn du am Spieltisch sitzt bei diesem Würfelspiel und dann kommt einfach jemand abends, stellt sich an die Seite und fängt an, das zu kommentieren, was du da für Züge machst oder für Würfe oder was du für ein Risiko eingehst. Und das lässt sich ja weiterführen bis hin zum Verhalten des Hundes. Auch so Sachen wie, dass die Leute darauf reagieren, ob du grüßt oder nicht.
Ja.
Ob du einfach im Dunkeln irgendwo herumspazierst, mit oder ohne Fackel, das fand ich auch super. Das führte zwar auch zu ein paar amüsanten Halbbugs, sage ich mal. Ich bin mal in einem, was war es, in einer Burg, glaube ich, war ich schon drinnen in dem Saal und da sagte eine Wache plötzlich, ich soll die Fackel anmachen oder verschwinden. Das sind so Kleinigkeiten, die passieren, aber da drücke ich auch gerne ein Auge zu, weil das so Sachen sind, die werden von den ganz vielen Stärken dieses Spiel kompensiert. Und ich bin wirklich froh, dass innerhalb dieses Genres der Rollenspiele dieses Figurenverhalten im Kleinen genauso viel, ja, Aufmerksamkeit bekommen hat, wie zum Beispiel ganzen anderen Systeme des Handwerks und des Kampfes.
Ich finde das immer noch sehr lustig, dass die Leute es so hassen, wenn man pfeift. Also wenn man sein Pferd ruft, irgendwie in, ja, einem Dorf oder so, dann fühlen sich alle Leute konsequent angegriffen davon, dass man pfeift. Also was der Scheiß soll, das finde ich schon sehr lustig. Frauen denken, man pfeift ihnen hinterher und Männer sagen, dass man gefälligst mit diesem kindischen Verhalten aufhören soll und sich endlich mal wie ein Erwachsener benehmen soll. Das ist schon sehr witzig. Auch die Reaktion auf den Hund, hast du schon recht, die sind auch cool, wenn der dann so durch das Dorf streunert und die Leute dann so, oh, was bist du denn für ein süßes Hundi und so. Das ist schon...
Ja, und auf der anderen Seite, das ist das eine. Und dann gibt's aber die Leute, die regen sich über den Hund auf. Da war ich zum Beispiel in dem Heerlager, im zweiten Gebiet. Und hab den Hund frei laufen lassen. Da haben sich die Wachen erst ein bisschen aufgeregt, dann noch ein bisschen mehr aufgeregt und dann ist die Sache eskaliert. Also nicht, weil ich eine Waffe gezogen habe, sondern weil ich meinen Hund nicht unter Kontrolle habe und der genervt hat, gab es dann halt eine Konfliktsituation auf einmal. Das fand ich auch klasse. Mhm. Es ist ja auch so, wir hatten ja einen Hund als Begleiter in Fallout. Den habe ich auch sehr gemocht. Also nichts gegen Dogmeat. Aber auch das hier wird auf ein neues Niveau gehoben, weil dein Hund dich ja auch irgendwann verlässt, weil es ja das ist zwar reine Statistik, dieser Beziehungslevel, diese Folgsamkeit des Hundes, ja, die im Grunde nur über Futter und über Streicheleinheiten und Co. Intensiviert wird, aber immerhin, ne, ist das auch in diesem Verhalten mit dem Tier eine schöne Ergänzung.
Also es gleicht auch sehr gut aus, dass es oft keine anderen Begleiter gibt und hilft dir auch im Kampf sehr. Also das stimmt, aber diese Kleinigkeiten von auch, dass man, also ich bin mal einmal zu einer Kneipe gekommen in Kuttenberg, weil es da eine ich dahin sollte, um mit jemandem zu sprechen, aber ging gerade nicht, weil vor der Tür war eine Schlägerei und alle anwesenden Kneipengäste standen vor der Tür und haben mehr oder weniger den einen oder den anderen angefeuert. Und das ist schon witzig. Das passiert öfter mal irgendwie, aber das ist schon, wirkt halt so lustig dynamisch. Und natürlich halt, also auch das der Standard, dass die Leute einen Tagesablauf haben und du den Rüstschmied abends halt nicht bei sich antriffst, sondern der ist dann halt im Bett oder in der Kneipe, ist schon eigentlich so ein, würde man sagen, das gab es auch schon in Oblivion. Ja, aber gab es dann eine ganze Zeit lang oft nicht. Und selbst in Witcher 3 ist, was das angeht, oft eher Kulisse. Und hier hat man das Gefühl, dass die haben eine Welt entworfen, die in sich funktioniert. Und das finde ich schon sehr interessant.
Ja, hier ist das lokale Milieu, dieser Alltag, der ist noch dichter gewebt als im Hexer. Auch viel dichter als in Dragon's Dogma, obwohl die schon ein, zwei Sachen richtig gut machen. Aber da erkennst du den Unterschied auch schon, wenn du eben mit so einem Händler sind hier auch Persönlichkeiten, die kannst du jetzt auch nicht alle in tiefe Gespräche verwickeln. Also es ergibt sich da nicht immer irgendwas mit Multiple Choice. Aber alleine die Tatsache, dass wenn du es übertreibst beim Feilschen, dass der dann sagt, nee, raus, ich werde mit dir jetzt erstmal nicht mehr verhandeln. Das ist eine schöne Sache. Oder dass sie darauf reagieren, was du anbietest, ob es eben Hehlerware ist, Diebesgut oder nicht. Und dieses, sag ich mal, dieser erlebte Alltag, der führt dann auch dazu, dass du dich auf die Kleinigkeiten einlässt. Also wenn man so eine ehrliche Arbeit annimmt, entweder beim Müller oder beim Schmied, dann bekommt man da nicht nur ein Bett und eine Truhe. Das sind dann vielleicht auch so diese kleinen, arcadigen Kompromisse, die das Spiel eingeht, dass diese universelle Truhe von überall dann auch zugänglich ist, dass du überall dein Trockengestell hast, wo du innerhalb von ein, zwei Sekunden 100 Kräuter haltbar machen kannst und dass du da eben auch aus den Töpfen essen kannst. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja,
weil ich
ist
am
auch
Anfang,
total wichtig, ja.
Ich hab am Anfang gar nicht mehr so richtig verinnerlicht und immer gedacht, mein Gott, ist das teuer hier zu leben und ich muss mir immer irgendwas klauen oder Äpfel oder Obst irgendwie vom Feld suchen, bis ich dann verstanden habe, dass ich aus diesen Töpfen immer wieder essen kann.
Ja, das ist auch ein gutes System und es ist vor allen Dingen richtig witzig, wenn du an ein Feuer gehst, wo die Leute dich nicht kennen und du isst, dann werden die Leute richtig sauer. Das ist schon, also das ist dann, was klaust du denn hier? Das ist schon sehr witzig.
Oder auch, ich finde auch sehr schön, dass diese Reaktion darauf, wenn du in den Privatbereich der Leute gehst und so weiter, dass egal, ob das jetzt eine Bäuerin ist oder ein Schmied oder irgendjemand, auch der dich kennt, da verstehen die keinen Spaß. Und dieses visuelle System finde ich sehr schön, dass dieser Hase dir immer anzeigt, was gerade Sache ist.
Ja, das ist richtig gut.
Am Anfang dachte ich, das ist vielleicht zu, ja, was heißt arcadig, aber zu symbolisch oder so. Andererseits hat es mir doch ein, zwei Mal geholfen, mich schnell wieder zu verziehen.
Ja, das hilft sehr und das muss natürlich auch irgendwie sein. Also bei so einem Spiel kann die Simulation nicht vollumfänglich sein. Du musst Spielelemente haben, das Spiel ist an einigen Stellen dadurch, wie es ist, schon frustrierend genug, würde ich sagen. Und dann ist es gut, wenn wenigstens, also ist so stilvolle, ich meine, dieser Hase, das ist ja schon echt richtig süß, passend und eindeutig. Und solche Hilfsmittel sind dann schon erlaubt. Genau wie die wunderschönen Karten. Übrigens, das ist bestimmt auch wieder was dich begeistert.
Ja.
Die Karten waren im ersten Teil schon toll, aber die sind auch jetzt wieder wunderbar detailliert, quasi mittelalterlich handgezeichnete Karten der Landschaften. Dann gibt es so Detailkarten der Dörfer und Städte, die man reinzoomt mit besonderen Rahmen und so weiteren Illustrationen und so. Das ist schon was.
Ja, da treffen sie auch diesen Nerv, den Spiele wie Inculinati und Pentiment und Co. so getroffen haben. Die haben sich ja auch teilweise an der Buchmalerei orientiert. Und gleichzeitig aber auch dieses Humoristische des Mittelalters, was ja oft vergessen wird, wenn man jetzt mal an das Klischee denkt, also dieses düstere, finstere, primitive, brutale Folter-Mittelalter. Da geht immer ein bisschen unter, dass die Leute erstens sehr viel Humor hatten, der dann auch teilweise sogar in Urkunden, in Büchern auf Rückseiten hingeschmiert oder eben in anderen Aspekten deutlich wurde, wie in der Literatur. zwar nicht im klassischen Minnesang der Zeit, aber zum Beispiel auch bei Oswald von Wolkenstein. Das war nämlich auch so ein, genau in der Zeit, das war ein, ja, so ein fahrender Ritter, Sänger, aber auch Dichter, der übrigens auch mit Sigismund zu tun hatte, der ja der deutsch-römische König ist in dem Spiel. Und der hat ein Lied geschrieben, einen Schwank, das relativ bekannt ist halt, und das heißt Durch Barbarei Arabia. Und ich zitiere jetzt mal nur den Anfang, damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Also der hat gelebt von 1377 bis 1445, also genau in der Zeit des Spiels. Der ist als 10-Jähriger losgegangen in die Welt, um sich einem Ritter anzuschließen oder eben zu sehen, was da draußen passiert. Und seine Burg, die Burg Wolkenstein, das ist so eine kleine Höhlenburg, die gibt's heute noch in Tirol, also die Ruinen davon. Und die hätte man auch 1:1 in Kingdom Come integrieren können, denke ich. Also wenn ich mir das Bild anschaue von dieser Burg in Südtirol, dann sehe ich das sofort vor mir. Jedenfalls, sein Schwank, der fängt folgendermaßen an. Also durch Barbarei Arabia, durch Hermanni in Persia, durch Tartari in Suria, durch Romani in Türgia, Ibernia. Der Sprung han ich vergessen. Durch Reußen, Preußen, Eifenland, gen Litto, Liffen, übern Strand, gen Tänmark, Schweden in Brabant, durch Flandern, Frankreich, Engelland und Schottenland habe ich lang nicht gemessen. Durch Aragon, Kastilien, Granaten und Afferen, aus Portugal, Hispanien und so weiter und so weiter. Ich höre jetzt auf. Was ich damit sagen will, die Leute waren hatten nicht nur einen speziellen Humor schon in der Zeit, die waren auch viel vernetzter, internationaler unterwegs, als man denkt. Das ist auch so ein Zug dieser Zeit, der so ein bisschen in diesem Kingdom Come deutlich wird, wenn man zum Beispiel überlegt, wer da eigentlich alles in Böhmen, aus welcher Kultur, aus welchem Land unterwegs ist.
Ja, und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass wir haben jetzt ja viel über das Kleine gesprochen, dass ihnen auch im Großen gelingt, durchaus gelingt, was darzustellen, was andere Spiele oft scheuen oder vereinfachen, nämlich einen unfassbar komplizierten politischen Konflikt. Denn es geht ja im Grunde, geht es ja um diesen Königsstreit, um den es auch schon im ersten Teil ging und der auch historisch ist, zwischen Wenzel und Sigismund. Ja, sind Brüder oder Halbbrüder sind es, ne? Die um den Thron in Böhmen streiten. Der eine ist auch König in Ungarn. Und das Ganze, das wirkt ja, ist ja erstmal schon eine Prämisse, die eigentlich kein Gut gegen Böse zulässt, weil Wenzel wird von Zeitgenossen und auch von der Geschichte an sich oft nicht als der wirklich gute König wahrgenommen. Der hat keine besonders guten Eigenschaften, ist kein guter Staatenlenker sozusagen. Und Sigismund wird auf der anderen Seite oft als als der bessere König dargestellt, aber im Spiel sieht man gleichzeitig, dass vieles, was er tut, auch mit Krieg errungen wird. Das ist schon eine, finde ich, sehr komplexe Situation eigentlich. Dazu kommt aber jetzt in dem Spiel, dass diese ganze Unterebene mit den Fürsten vor Ort, also dem Adel in Böhmen, der gespalten ist zwischen seiner Treue zu Wenzel und den anderen, die mehr eigenen Gewinn darin sehen, Sigismund zu unterstützen, wo es ganz stark um persönliche Beziehungen geht, wo es ganz stark eben um diese Treue zu einzelnen Personen geht, der Treue zur Krone, der Treue zum Kaiser auch, des Heiligen Römischen Reiches auch ein Stück weit irgendwie. Und das ist wahnsinnig kompliziert und das wird im Spiel auch gezeigt, weil es ist ja eine Zeit, in der gibt es keine so weitreichenden Nachrichten mit Bildern. Niemand weiß so recht, wie die anderen aussehen. Man kennt viele Personen nur vom Hörensagen oder über überbrachte Nachrichten oder so. Und man weiß oft nicht, auf welcher Seite steht jetzt wer, in welchem Verhältnis stehen jetzt Personen zueinander. Dann gibt es noch diesen großen Unterschied zwischen Adligen und normalen Leuten, zu denen auch die Bürger gehören, wo die Adligen viel mehr Rechte und Einfluss haben als Bürger oder gar Bauern. Und das Spiel schafft es aber, das alles darzustellen, finde ich. Also es ist wahnsinnig kompliziert und ganz oft ist auch, und das Gute ist, glaube ich, dass sie eine Figur wie Heinrich gewählt haben, der oft selbst daneben steht und kein Wort von dem versteht, was passiert und selber nochmal nachfragen muss, was weiß hier nochmal los? Weil in dieser Rolle ist man oft als Spieler, dass man erstmal nachvollziehen muss, warum man jetzt gerade vielleicht auf der falschen Seite war. oder auf einer, oder warum man vielleicht gerade von einem Fürsten Otto von Bergo, der auch eine historisch verbürgte Person ist übrigens, Otto von Bergo, der einen quasi falsch beeinflusst sozusagen, einen manipuliert. Und wo man dann am Ende plötzlich sieht, ach so, eigentlich habe ich hier den ganz völlig falschen Wappenrock an, wenn es darum geht, dass ich für Wenzel kämpfe, so zum Beispiel. Ne? Und das finde ich wahnsinnig spannend und das gelingt ihnen extrem gut. Diese Komplexität des Mittelalterlichen, also es ist ja in der Personenverbandsstaat ist ja an der Stelle so ein bisschen in Auflösung begriffen, wenn ich das richtig verstehe. Aber eben diese Komplexität der mittelalterlichen Politik abzubilden, auch mit Ratssitzungen und langen Gesprächen, die wirklich intensiv sind und die wirklich verlangen, dass man zuhört und mitliest, um zu verstehen, was da gerade los ist. Und das finde ich aber richtig cool, dass sie das machen und nicht davor zurückscheuen und versuchen, das wesentlich zu vereinfachen oder dir eine simple Schwarz-Weiß-Geschichte zu erzählen. Das finde ich richtig gut, weil ich finde auch, die Person Sigismund ist auf keinen Fall das absolut Böse. Spätestens in dem Moment, wo er auftritt, wird klar, diese Dämonisierung ist nicht unbedingt 100% korrekt.
Ja, das hast du schön erläutert. Das ist auch ein Aspekt, mit dem ich mich in meiner Rezension ein bisschen näher beschäftigt habe, der für meine Bewertung oder für mein Spielerlebnis sowohl Segen als auch Fluch war. Ein Segen natürlich für mich als Historiker und Interessierter am Mittelalter, weil es tatsächlich gelungen ist, wie du schon beschrieben hast, sowohl den Personenverbandsstaat, der sich eben unterscheidet in seinen Beziehungsgeflechten von dem, was wir jetzt in der Moderne als Nationalstaat kennen, darzustellen, wo persönliche Loyalität wesentlich wichtiger war, sage ich mal, als die Herkunft und so weiter, auch deine Nächsten. Deine Familie stand immer im Zentrum und letztlich ging es um Macht auf jeder Ebene. Und wenn diese Bündnisse geschlossen worden sind, egal ob auf der höchsten Ebene der Könige oder auf der unteren Ebene der Grafen, dann wurde alles mit Brief und Siegel, aber eben auch mit, vor allem mit Geld, mit Land, mit Rechten erkauft, wenn man so möchte. Und bis zu einem gewissen Grad funktionierte zwar auch diese Loyalität und durch den Hundertjährigen Krieg bildeten sich auch nationale Gefüge heraus, wie man sie zum Beispiel zwischen Frankreich und England erkannt hat. Die bilden sich auch heraus in der Mitte des Heiligen Römischen Reiches, eben und gerade in diesem Zentrum in Böhmen. Das war ja einer der ersten fast ja modernen Flächenstaaten überhaupt im Mittelalter. Und durch die Tatsache, dass es zwei Könige im Spiel gibt, weil Böhmen das einzige Königreich war innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Und die anderen hatten entweder, wo die Kurfürsten herrschten, die hatten Grafen, Pfalzgrafen und sowas alles. Aber hier gab es eben aufgrund der historischen Entwicklung auch einen König, einen böhmischen König, der, wenn man so möchte, im Zentrum des Reiches Prag war halt, da kristallisierte sich alles an Internationalität heraus. An der Uni in Prag gab es die unterschiedlichen Nationen, die nach Himmelsrichtungen sortiert waren. Und da hörte man auch zum ersten Mal schon eben diese Begriffe, die wir heute mit unseren, also mit Deutschland, Tschechien und so weiter. So weit war das natürlich noch nicht, aber aufgrund der unterschiedlichen Sprachen und Herkunft bildete sich schon sowas heraus, und darum geht's ja auch in diesem Spiel so ein bisschen, wie ein Kontrastbewusstsein der Tschechen, nicht nur gegenüber dem König, der Kirche, Religion ist ja auch ein großes Thema, sondern eben auch gegenüber der deutschen Sprache. Das zeigt sich richtig schön in einer Quest, wo man diesen Kampftrainer hat im Nomadenlager und wieder einem den Meisterschlag beibringen will. Und dann fragt Heinrich nach und dann erzählt er einem was von, ja, es gibt verschiedene Techniken, es gibt auch Oberhau, Mittelhau, Unterhau, das sind alles so deutsche Begriffe, aber die, was sagt er da? Aber die sind mir, die Sprache ist mir auch egal, ich trainiere dich so. Irgendwie sowas. Und was du auch schön angerissen hast, es ist eben nicht nur schwarz und weiß, obwohl das natürlich ein Spiel ist von einem tschechischen Studio. Und obwohl man hier, wenn man so möchte, vor allem die Perspektive des böhmischen Widerstandes kennenlernt, bis hin zu einem der Nationalhelden, dem Jan Žižka, erfährt man auch etwas über die andere Seite und bekommt dann, je länger man spielt, mit, dass es da sehr viele Graustufen gibt. Bis hin zu so einem wunderbaren Gespräch an einem See. Da treffe ich so einen alten fahrenden Ritter mit seinem Knecht oder was das ist. Geh hin, unterhalte mich ein bisschen mit ihm und da meinte er, na, wo kommst du denn her? Und dann erzählt Heinrich, dass er hier wegen Wenzel, dass der gefangen ist und so weiter. Und dann sagt der Ritter, ja, ich habe auch mal für Wenzel gekämpft, aber jetzt kämpfe ich für Sigismund. Aber ehrlich gesagt, blicke ich da auch nicht mehr durch heutzutage, wer da warum für wen ist.
Ja, ja, aber genau.
Und das ist sympathisch. Also das ist ja auch eine sehr komplexe Angelegenheit. Und irgendwann, das meinte ich mit Fluch, kann es im Spiel auch mit den ganzen Namen, da gibt's doch den Otto von Bergo, das ist ja ein deutschstämmiger böhmischer Adliger, der auch eine relevante Position am Prager Königshof hatte. Dann gibt's den Jobst von Mähren, dann gibt's die Herrenvereinigung. Und der Fluch ist, als Spieler kann man irgendwann auf die Seite dieses fahrenden Ritters gehen und sich sagen, okay Leute, ist mir jetzt auch egal, mir reichen die großen Himmelsrichtungen, sprich der eine heißt Wenzel und ist der König der Tschechen, der gefangen ist, und der andere heißt Sigismund, das ist der, der jetzt hier alles übernehmen will, gegen den ich bin, so ungefähr. Weil es sehr komplex tatsächlich ist. Und bis in die Familien hinein, das rechne ich den Storywritern noch sehr hoch an, zeigen die, wie verdammt schwierig das ist, wenn der Sohn eines Anhängers von Otto von Bergo dem tschechischen Widerstand beitritt, selbigen Otto von Bergo sogar attackiert und die ganze Familie plötzlich vor diesem Scherbenhaufen steht. Was zur Hölle? Wem schulden wir jetzt eigentlich Loyalität? Wer wird wie bestraft? Das ist teilweise köstlich und tragisch zugleich.
Ja, ja, vor allen Dingen das zeigt das halt, ne, das ist ja einer der dem Treue schuldig ist, dem Otto von Bergo eigentlich. Ist ja ein Banner sozusagen eigentlich. Und das ist, ja, das auch eine sehr interessante und sehr wichtige Quest, weil man da auch eine sehr wesentliche Entscheidung treffen kann, auch für Heinrichs Entwicklung. Was ich sehr interessant finde, ist die Figur Heinrichs tatsächlich in all dem, weil er ist ja eigentlich hauptsächlich auf persönliche Rache aus gegen Istvan Toss, der seine Eltern beziehungsweise seine Mutter und seinen Stiefvater im ersten Teil, am Anfang des ersten Teils ja erschlagen und ermordet hat im Rahmen der Niederbrennung von Skalitz. Und ich mochte sehr, dass Heinrich irgendwie im Rahmen dieses Abenteuers, im ersten Teil war er noch mehr ein Getriebener, hatte ich das Gefühl, und musste sich überhaupt erstmal in der Welt zurechtfinden, außerhalb seines Dorfes und mit den ganzen Adligen und den anderen Leuten und dann der Stadt und so in Ratei und seinen Platz finden. Ja, aber jetzt ist es so, dass jetzt wird er erwachsen und er muss, und ich finde das sehr interessant in dem ganzen Spiel, wenn man die Hauptstory verfolgt, wie Heinrich von diesem auf Rache aus sein immer mehr erkennen muss, dass das nicht was sein kann, was sein Leben bestimmt, weil es in diesem ganzen Geflecht eigentlich keinen Sinn ergibt und man nicht, und auch, dass man irgendwie seinen eigenen Weg und sein eigenes Leben finden muss, unabhängig von Königen, von Fürsten und so. Das finde ich ist irgendwie ein sehr interessantes Motiv, und er muss feststellen, dass Krieg immer unschuldige Opfer fordert. Und dass er selber sich nicht davon reinwaschen kann, durch seine Handlungen und durch seine Aktivität innerhalb dieses Konfliktes, dass er sich selber nicht davon reinwaschen kann, der unbescholtene Mann oder Ritter zu sein, sondern dass er selber immer mehr zu dem Istvan Toss wird, den er ja eigentlich, an dem er sich rächen will. Und das ist, finde ich, ein sehr interessantes Motiv, was so durch das ganze Spiel irgendwie geht und wo die Entwickler auch es mir zumindest, also ich, das ist, glaube ich, eine Persönlichkeitssache oder eine Sache, wie man es sehen will, aber dieses Spiel versetzt einen ganz oft in so Schlachtsituationen. Es ist öfter als im ersten Teil. Man ist öfter in Belagerungsschlachten oder in Kämpfe verstrickt. Und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, am Ende dieser Kämpfe, dass dieser Kampf jetzt einer der ganz besonders sinnlosen war. Also ich finde, die Entwickler schaffen das super gut, also einen in die Situation zu versetzen, dass man erst denkt, das ist total wichtig und dass man jetzt unbedingt kämpfen muss, also um was auch immer, und am Ende feststellt, also die Adligen haben irgendwie ihre Ziele erreicht, vielleicht ist jemand befreit worden, vielleicht ist jemand gefangen genommen worden, vielleicht wurde irgendein Machtsteinchen verschoben. Dafür liegen jetzt hier aber 20 Männer tot oben auf den Mauern. So. Dafür sind 4 andere verwundet. Wofür war das gut? Und ich finde, das schafft das Spiel wahnsinnig gut, ohne irgendwie mit so einem moralischen Zeigefinger daherzukommen, wie man es ja jetzt annehmen könnte, sondern das Spiel macht das, zeigt das einfach. Es versetzt einen in die Situation, lässt einen die Schlacht nacherleben, sieht, lässt einen das danach erleben. Und in meinem Kopf war das dann immer so, meine Güte, das war jetzt aber wirklich richtig sinnlos, Freunde.
Das Studio ist gereift und mit ihm auch die Erzählweise, die ist reflektierter, als es im Einstieg zu sein scheint. Da ist das noch so, das Glück ist mit den Tapferen, Heinrich und Hans, lass uns die Welt erobern und wenn uns einer krumm kommt, dann sagen wir, wir kommen hier aus Pirchstein.
Ja, genau.
Und das Schöne ist, dass man Stück für Stück merkt, zum einen, dieser Hans von Pirchstein, der einem so richtig auf die Nerven gehen kann, mit seiner Arroganz und seinem Gehabe, der ist auch nur ein kleiner Adliger, dem die Leute bis zu einem gewissen Punkt zwar Respekt entgegenbringen, aber wenn er den überschreitet, dann bekommt er auch die Quittung. Und letztlich ist er in diesem Gefüge, in diesem Bürgerkrieg auch eine ganz kleine Nummer. Das ist das eine Gute. Das andere Gute ist, dass über die Träume, die Heinrich hat von seinen Eltern, wenn er Vater und Mutter begegnet, dass das Spiel dadurch so eine gewisse ernste Erdung bekommt. An einer Stelle fragt ihn sein verstorbener Vater, glaube ich, was willst du im Leben erreichen? Liebe oder Rache? Mhm. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Im ersten Teil war die Rache noch relativ dominant und meinetwegen auch verständlich. Aber die Warhol Studios machen nicht den Fehler, das Ganze jetzt einfach plump zu intensivieren und zu radikalisieren. Du kannst, wenn du willst, das finde ich auch gut, du hast diese Freiheit bis zu einem gewissen Rahmen, kannst du, wenn du zum Beispiel auf Kumanen triffst, die haben ja das Dorf der Eltern im ersten Teil überfallen, die wurden dort ermordet und Heinrich hasst sie eigentlich. Du kannst diesem Hass folgen und du in einer Quest dich ganz übel mit denen anlegen. Du kannst aber auch, und da hast du im Hinterkopf das, was dein Vater sagte, willst du Liebe oder Rache? Mhm. Du kannst die Rache so ein bisschen runterschlucken. Das wird dann auch begründet, weil das sind ja nicht genau die Leute, die deine Eltern umgebracht haben. Und ehrlich gesagt, bringt in diesem Bürgerkrieg doch jeder jeden um. Warum soll man dann, das ist jetzt so der Subtext, den ich da hinein interpretiere, warum soll man dann ein ganzes Volk in Haft für nehmen? Und du kannst dich mit denen sogar anfreunden. Mit denen einsaufen und erfahren, wie die den Krieg sehen. Und die erzählen dir dann eben auch, ja, der eine König hat uns angeheuert, wir sollten dies und jenes machen, dann kam der andere und so weiter, dass da im Grunde jeder jeden umbringt und wer profitiert am Ende? Irgendein Adliger oder König.
Ja, also ich glaube, also ja, das stimmt. Ist genau dieses Motiv, dass man, was da immer drin versteckt ist, ist dieses Motiv, dass man irgendjemand weiter oben irgendwie davon profitiert, was du da gerade machst und dass du dein Leben im Rahmen deiner Loyalität einsetzt quasi, aber was bringt's eigentlich? Also das ist, glaube ich, ganz oft tatsächlich so ein Motiv, was da immer wieder durchscheint, weil man auch einfach sieht, wie anders die Adligen behandelt werden als die normalen Waffenknechte, die da vor den Toren oder auf den Mauern verbluten, die nachdem die Schlacht zu Ende ist, wenn sie verletzt am Boden liegen, noch quasi hingerichtet werden sozusagen, so wo das Leiden beendet wird sozusagen auf eine Art irgendwie, während die Adligen auf Wegen halt in Geiselhaft gehen, weil Adlige bringt man nicht ohne mal ebenso um.
Und was das Spiel auch sehr gut darstellt, das hattest du angerissen auf dieser sozialen Ebene, der kleineren, also unterhalb derer von Königen, ihren Feldzügen und so weiter, dass in dieser Zeit des Spätmittelalters einige Konflikte stärker werden. Sie brechen noch nicht ganz aus. Wir befinden uns ja noch in der Zeit vor den Hussitenkriegen, in der Zeit vor dem Konzil von Konstanz, oder gar dem 30-jährigen Krieg, der ist ja noch ganz weit weg, aber ich möchte damit sagen, einige der Konflikte, die Europa noch sehr lange beschäftigen werden, treten um 1400 durchaus schon zutage. Dazu gehört auch, dass diese Modernisierung und die Emanzipierung der Städte, die auch in Kuttenberg deutlich wird, dass die dazu führt, dass der niedere Landadel, dem begegnet man ja auch mit Heinrich und so einer kleinen Burg und dann jammert der Graf darüber, dass er kaum noch Kohle hat und dann muss er zum Vogt oder zu irgendjemandem gehen und sich da Geld leihen und so weiter, weil die Städte, die werden immer reicher, weil die halt über andere Wege, zum Beispiel den Handel, eigene Zölle, eben ihr Geld machen und sich unabhängiger machen von dem ehemaligen Landadel, der alles unter Kontrolle hatte. Auch dieser Konflikt wird dargestellt, was ich gut finde. Also, dass man sieht, dass da etwas so langsam tektonisch sich aufeinander zubewegt, wie so zwei alte Platten. Und man ahnt schon, dass es da irgendwann einen Konflikt gibt. Das ist schön. Und von daher, der Fluch ist allerdings, dass es einem manchmal zu viel werden kann, wenn so viele Personen genannt werden, so viele Konflikte angerissen werden. Und wenn man dann denkt, ui, jetzt blicke ich selbst als, also man bildet sich ein, man kennt sich ein bisschen mit der Zeit aus. Aber es ist so, dass die, ich glaube, einer der einzigen fiktiven Charaktere neben Pater Godwin, der auch übrigens richtig gut ist, um Hans und Heinrich zu erden.
Ja.
Der so ein bisschen das verkörpert, was du angesprochen hast, dass er nach einer Belagerung, wenn alle da sitzen, Blut verschmiert, überall Leichen, wenn er dann da sitzt und sagt, war es das jetzt wert? Habe ich nicht gesagt, wir sollten wegrennen? Und jetzt sitzen wir hier alle zwischen den Leichenhaufen und wer hat was gewonnen? Das macht er sehr gut als Figur. Und gleichzeitig ist eine fiktive Figur, eine der wenigen Frauen als handelnde Person, ist Katharina.
Ja.
Die beruht nicht auf einer historischen Gestalt, sorgt aber eben für eine gewisse Dramatisierung, weil die Storywriter mit ihr die Freiheit haben, sie natürlich einzusetzen, wie sie möchten. Und manchmal hätte ich mir mehr fiktive Figuren für die Dramatisierung gewünscht, weil die historischen Gestalten haben natürlich auch eine, sage ich mal, eine Beschränkung. Die kannst du bis zu einem gewissen Grad einsetzen, aber dann auch nicht weiter.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist natürlich auch schwierig. Und angesichts dessen, was sie da zu verarbeiten hatten, erzählerisch auf der politischen Ebene, haben sie es wirklich gut gemacht.
Es gibt natürlich in dieser Erzählung tatsächlich auch Längen, die auch ein bisschen spürbar sind. Also es gibt zum Beispiel eine so eine Ratssitzung, wo ich irgendwann dachte, meine Güte, wie lange soll ich denn jetzt hier noch rumstehen? Kann jetzt hier mal was passieren zum Beispiel? Immerhin spielt man das selber, aber das ist trotzdem, ist auch ein wichtiges, eigentlich ein wichtiger Moment, der hätte aber gerne ein bisschen gestraffter sein können und schneller zum Punkt kommen können. Und es gibt halt meiner Meinung nach in einigen Hauptmissionen ganz deutliche Spieldesign-Schwächen bis Fehler, ich würde es tatsächlich als Fehler bezeichnen, die ist mir im Nachhinein, also die, über die ich mich besonders ärgere, weil ich viele Teile dieses Spiels sehr, sehr gut finde und es sehr mag, diese Spieldesign-Schwächen und Fehler aber dazu führen können, dass es vielleicht für einige Leute wirklich ein Ende des Spiels darstellt an der Stelle. Aber darüber können wir noch später nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr sprechen. Was ich noch ganz interessant finde, ist nämlich, dass sie es tatsächlich auch schaffen, eine Sache darzustellen, die ja im Mittelalter generell die bekannt ist und die auch, wo auch klar ist, dass Antisemitismus in Europa immer schon irgendwie auch ein Thema war, mit den Juden als Außenseiter in Städten, die man braucht, aber nie wertschätzt und sie sofort zum Sündenbock macht, wenn irgendwas schief läuft. Ich meine, wir sind ja in der Zeit nach der großen Pestepidemie und da war das ja auch ganz relevanter Bestandteil zum Teil. Und hier ist es auch so, dass das jüdische Viertel in Kuttenberg wahnsinnig wichtig ist, eigentlich wieder für die Stadt natürlich und die Bevölkerung, aber gleichzeitig einfach so dem Mob zum Fraß vorgeworfen wird, wenn es darum geht, dass die Bevölkerung der Stadt irgendwie ihre Wut an irgendwas auslassen muss, sozusagen. Und so der kleinstmögliche Grund gesucht wird, um Pogrome da auszulösen, quasi um das Viertel einfach mal niederzubrennen, so nach dem Motto, dann können wir, sind sie wenigstens zu irgendwas nutze, so ungefähr. Und das stellen sie auch sehr, sehr ungeschönt dar. Und da ist man als Heinrich tatsächlich Verteidiger und versucht das irgendwie, man kann es nicht verhindern, aber man ist da eben als Verteidiger in dieser Rolle quasi und sieht nur, was diesen Zivilisten und diesen unschuldigen Leuten da angetan wird. Aber ich finde, ich finde, da treffen sie auch einen guten Ton, weil sie einfach anschaulich, also ganz, ganz anschaulich und ohne Einschränkung irgendwie zeigen, was das für eine Katastrophe ist, wenn einfach entschieden wird, dass so ein Bevölkerungsteil jetzt ist es nicht mehr wert, es zu leben, sozusagen. Und ich glaube aber, dass es tatsächlich auch irgendwie also realistisch, es halt einfach diesen antisemitischen Realismus darstellt, wie zum Teil, ich weiß jetzt nicht, wie es in Kuttenberg war, so natürlich, aber so generell dieses Gefühl, dass der Unsicherheit, in der Juden auch zu der Zeit immer leben mussten, sozusagen, wird da sehr anschaulich dargestellt. Und ich finde, das treffen sie auch, also es ist auch ein sehr wichtiger Moment irgendwie. Also das hat mich überrascht, dass sie das so machen. Und da ist auf jeden Fall, da lernt man auch noch mal eine Lektion, wenn man sie lernen möchte.
Ja, es ist auch deshalb lobenswert, finde ich, weil A, selbst wenn du ein historisches Spiel machst, bist du natürlich nicht verpflichtet, alles en Detail so darzustellen, wie es die Geschichtswissenschaft bisher rekonstruiert oder analysiert hat. Trotzdem versuchen sie auch diese Vielfalt abzubilden, also nicht nur das Militärische der Zeit, das Modische, Architektonische, Landschaftliche, was ja auch schon eine Leistung ist, sondern eben auch das Politische bis hin zum Innenpolitischen und Sozialen und allen Konflikten in der Gesellschaft. Da muss man natürlich mal noch genauer hinschauen. Trotzdem bilden sie da auch eine Vielfalt ab, die mich auch überrascht hat. Denn auch die Art und Weise, wie Leute über andere Volksgruppen sprechen, worüber sie schimpfen, das fängt ja schon an. Also es geht nicht nur darum, Tschechen gegen Deutsche. Das merkt man natürlich auch an einigen Kommentaren, dass sie unterschiedliche Sprachen haben und so weiter, unterschiedliche Könige bevorzugen. Aber da bekommt man schon einige Graustufen mit, weil immerhin, der Otto von Bergo ist ja ein deutschstämmiger Adliger, aber gleichzeitig ein großer Verantwortlicher in Böhmen. Wem wird er wohl seine Loyalität schenken? Manche vom niederen Landadel denken gar nicht in den Kategorien Deutschland und Tschechien. Der Widerstand natürlich schon. Da merkt man das eher, weil da auch diese religiöse Komponente hinzukommt von Jan Hus, die da jetzt angerissen wird, dass man sich eben auch auf dieser Ebene distanzieren will von den beiden Päpsten, die es ja gab. Es gab ja ein Schisma, eine Kirchenspaltung. Und die Leute wussten auch, die haben auch das Vertrauen verloren in die Kirche. Das kommt auch sehr gut rüber, weil die Kardinäle, Bischöfe und Co., weil die sich alle bereichert haben, letztlich auch mit Land und Gold. Das kommt auch schön rüber. Gleichzeitig aber auch dieses kleine, sage ich mal, diese Abneigung innerhalb der Tschechen gegenüber den Mähren. Zum Beispiel, wenn man auf der Hochzeit ist, ist da jemand aus Mähren, das ist jetzt im östlichen Bereich Böhms, zu Besuch und die kriegen so richtig ihr Fett ab als plumpe Säufer. Dann hast du natürlich die Kumanen, das Reitervolk, ungarisch sprechende, das einen ganz schlechten Ruf hat, weil natürlich Sigismund sie auch mit benutzt hat in den Kriegen. On top hast du noch die Nomaden, also die abgebildeten Sinti und Roma letztlich, die von Sigismund einen Geleitbrief, einen Schutzbrief bekommen haben, der auch historisch ist, und da umherziehen durften, die aber eben auch nicht gern gesehen werden, die auch mit Vorurteilen zu leben haben. Auch das wird gut dargestellt. Und schließlich ist das, was du angesprochen hast, schließlich kommen auch Juden vor, schon im Nomadenlager lernt man einen kennen, der dann Händler ist, und dann später in Kuttenberg. Und das muss man sich auch erstmal in Anführungsstrichen trauen, in dieser Vielfalt in so einem Mittelalterrollenspiel abzubilden. Das sorgt auch für eine schöne Differenzierung. Also es geht hier um weit mehr als Buddy-Gehabe und pathetisches Heldengemurmel. Das wurde in den Trailern immer nicht so ganz klar. Das ist ein bisschen schade. Die Trailer waren immer sehr auf Witz und Pathos und wir sind Brüder.
Ja, aber es ist aber ein schöner Bait and Switch, weil es zieht dich ja auch damit rein, auch mit dieser, also muss man auch sagen, der Einstieg ist wirklich fantastisch, muss ich sagen. Also, weil es zieht dich rein mit diesem, sie haben da jetzt gerade die letzte Schlacht da in Tallenberg gewonnen vor ein paar Wochen und sie haben gerade Oberwasser und jetzt fühlt sich auch Hans irgendwie ganz wichtig, weil er diese wichtige Depesche überbringen soll an den Otto von Bergo da irgendwie und Heinrich ist das erste Mal wirklich quasi ein freier, mehr oder weniger freier Mann, ne? Und kann, ist er jetzt in Begleitung von einem Adligen in so einem, und beide sind so ganz weit oben und ganz, ganz schnell schlägt das Schicksal so hart zu an der Stelle, dass es mit diesem Überfall am See und so, das ist so gut gemacht, finde ich. Und dann wieder dieses Aufbauende, was dann folgt mit dem Intro nach der Rettung da im Wald, aber dann, das ist dann, und dann, dass dann immer mehr diese Fassade so bröckelt. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, dieser Einstieg. Und dann, wenn man aufpasst, wird einem da schon irgendwie klar, also es geht hier um mehr als das, was wir euch eigentlich in den Trailern gezeigt haben.
Das Glück ist nicht lange mit den Tapferen.
Ja.
Ich habe mich darüber auch richtig gefreut, weil ich so in der ersten Stunde so ein bisschen die Befürchtung hatte, na, wird das Ganze jetzt ein bisschen heroischer als der erste Teil? Wird das jetzt so ein Ritterfestival mit Turnierlanzen, gegen die ich nichts hätte? Aber ich habe gehofft, dass sie das Ganze differenzierter, reifer, erwachsener darstellen. Das tun sie dann auch, denn du landest, wie du schon angesprochen hast, auf dem Boden der Tatsachen, ohne irgendwas in der Tasche, ohne eine Waffe, und man wird so schrecklich verprügelt und verhauen.
Ja.
Wenn man das Ganze dann wie ein klassisches Rollenspiel spielt und zum Beispiel sich denkt, jetzt decke ich mal die Karte auf, jetzt gehe ich mal von A nach B, im Dunkeln mal gucken, was da so passiert. Das ist ja auch schön, dass man die Gefährlichkeit der Welt zeigt sich dir schonungslos, wenn du mit deinem Jagdschwert und deinen normalen Klamotten ausziehst, um bei einem Ereignis, wie zum Beispiel, Händler wird von zwei Banditen angegriffen, sie rennen ihm hinterher, was machst du?
Ja.
Und dann sagst du, ja, ich helfe denen.
Ja, dann liegst du schnell daneben, ja.
Und man wird dann so übel verhauen. Und auch dieses Element hat mich als Rollenspieler gefreut, dass man bei Überlandreisen mit der Figur über die Karte geht und das dann im Hintergrund zufällig gewürfelt wird, wenn man so möchte. Dann wird ein Ereignis ausgespielt und du hast, entweder gibt's ein Zeitlimit oder du hast die Wahl zu sagen, ja, ich schaue mir mal an, was dieser alte Mönch da unter dem Baum zu sagen hat. Oder nein. Oder ja, ich helfe dem Jäger gegen die beiden Wölfe. Das sorgt wieder für so ein Abenteuer-Flair, was das Ganze trotz der historischen, relativ ernsten politischen Geschichten wieder eben auf so eine Ebene des klassischen Rollenspiels zieht, was richtig gut ist. Und du hast vorhin schon einen negativen Aspekt angesprochen. Ich vermute mal, wir meinen damit dasselbe, und zwar dieses Korsett, in das man manchmal in Hauptmissionen gezwungen wird. Denn so wunderbar frei die Welt ist in dem Moment, wo Hans ganz alleine unterwegs ist und sich seinen Hund suchen muss, sein Pferd ist weg, er hat gar keine richtige Waffe, und das ist einfach toll, dass man sich da so Stück für Stück so langsam eine Routine und Erfahrung aufbaut. Aber irgendwann kommt man auch in diese Hauptmission, meist auch eben im Laufe halt der relativ politischen Quest. Und da kommt man dann auch nicht mehr raus. Und da wird man gezwungen auch in eine bestimmte Spielmechanik. Das ist wahrscheinlich das, was du meinst, ne?
Ja, genau. Und das finde ich ärgerlich, weil warum auch immer, aber man landet dann in Situationen, wo man wieder keine Ausrüstung hat oder weniger Ausrüstung hat. Und wo man dazu gezwungen wird, quasi sich auf seine Schleichskills zu verlassen, die man durchaus hätte aufbauen können mit Heinrich, wenn man zum Beispiel der Müller-Quest folgt am Anfang, aber die man nicht zwangsläufig hat. Und ich hatte sie nicht, weil ich Heinrich erstmal eher auch nicht so kampfbasiert gespielt habe am Anfang, sondern versucht habe, eben viel Überreden zu lösen, was dankenswerterweise in diesem Spiel auch oft geht. Da gibt's dann halt Skillchecks auf Charisma oder auf Überredungskunst, und das funktioniert ganz toll. So, und dann kommst du aber an diese Stelle in dieser Burg, und dann bist du, gibt dir das Spiel im Grunde zwei Möglichkeiten, nämlich entweder du versuchst so ein paar Aufgaben zu lösen, um weiterzukommen in die Burg, wo du eigentlich nicht hin darfst in dem Moment, um dann dein Ziel zu erreichen, oder du schleichst von Anfang an. Mein Problem war, dass ich bei diesen Quests an eine harte Grenze gestoßen bin. Das ist natürlich sehr rollenspielig, aber in dem Moment auch frustrierend, weil ich meinen Überzeugungsskill aufgebaut habe auf dem Charisma von Heinrich, was sich über die Kleidung beeinflussen lässt. Das ist eine ganz tolle Mechanik eigentlich, dass wenn du schicke Kleidung anziehst, die nach Adligem aussieht, dass dein Charisma-Wert dermaßen pushen kann, dass du auch als Adliger behandelt wirst. Da sprechen dich die Leute manchmal mit Herr an, obwohl du halt eigentlich auch nur so ein Dorftrottel bist. Das führt jetzt aber dazu, in dem Moment, wo dir diese Kleidung weggenommen wird, bist du wieder nur Heinrich. Und das sehen die Leute dann auch. Und wenn du da nicht irgendwas anderes verbessert hast, sei es durch Lesen oder durch Training oder durch viele Gespräche, dann bist du halt ohne Kleider, bist du kein Leut mehr, und dann, sondern bist du nur noch der Heini vom Dorf, der jetzt den, ich weiß gar nicht, wer das war, den Truch, das hätte ich beinahe gesagt, nee, also den Chef da auf der Burg in dem Moment, den Verwalter, wohl nicht davon überzeugen kannst, dass du derjenige bist, der die richtigen Heilkräuter oder so besorgen kann. Und das hat mich schon mal frustriert. So, weil ich dachte, ja, toll, warum denn? Und dann kommt aber dazu, dass du dann schleichen musst. Und Schleichen in Spielen ist ja immer so eine Sache. Du bist ja sehr großer Fan von. ich find's gut, wenn das Spiel wie ein Thief oder so oder wie ein Splinter Cell darum gestrickt ist. Ich bin kein großer Fan davon, wenn in Rollenspielen oder so ich gezwungen werde, so eine Situation dann über Schleichen oder über Meuchelmord lösen zu müssen, weil meistens kriege ich es nicht hin. Meistens habe ich nicht so geskillt. Und in dem Fall kommt dann noch dazu, dass ist das Speichersystem dieses Spiels ein sehr spezielles ist. Man speichert, indem man sich in sein eigenes Bett legt. Man speichert, indem man einen Retterschnaps trinkt. Oder man speichert, indem man das Spiel verlässt. Und manchmal gibt es Autosaves, aber die sind rar gesät und manchmal nicht gut platziert. In diesem Fall sind sie sehr selten und überhaupt nicht gut platziert. Und jetzt habe ich meine Retterschnäpse nicht mehr, weil mir meine Ausrüstung weggenommen wurde. Das heißt, ich musste durch diese Burg schleichen und in dieser Mission habe ich aus einem bestimmten Grund auch noch ein hartes Zeitlimit. Also ich habe nicht unbegrenzt Zeit, sondern ich habe nur Zeit, bis die Uhr 12-mal schlägt. Und das ist deutlich kürzer, als es zunächst wirkt. Und ich muss mehrfach durch diese Burg schleichen, von links nach rechts, von A nach B, hier noch was mitnehmen, hier noch eine Truhe knacken, was übrigens auch unmöglich ist, wenn man nicht vorher auf Truhen knacken geskillt hat. Und das führte dazu, dass ich diese Mission im Grunde nur noch so lösen konnte, indem ich 3 Schritte gehe, das Spiel verlasse, das Spiel neu starte, wieder 3 Schritte gehe, das Spiel verlasse, das Spiel neu starte, weil man auch so schnell stirbt. Wenn man irgendwo erwischt wird, dann war's das.
Ach du Schande, okay, ja, ich kann es mir bildlich vorstellen und ich kann es auch nachvollziehen. Ich bin ja ein Freund auch gerade von diesem Spieldesign. Ich mag ja Thief und so weiter und habe auch tatsächlich Heinrich hier von Beginn an so ein bisschen in diese Richtung gebracht oder es zumindest versucht. Trotzdem kann ich es nachvollziehen, denn auch meine Geduld wurde in dieser großen Mission strapaziert. Mir ging es genauso mit den Glockenschlägen bis 12. Und ich habe das auch mehrfach versucht. Ich fand gut, als ich dann herausgefunden habe, dass es da wirklich auch 1-2 Möglichkeiten gibt, das zu lösen und nicht nur eine. Da war ich damit wieder, habe ich meinen Frieden damit geschlossen. Trotzdem ist das auch ein Beispiel dafür, für dieses Korsett. Einerseits hast du diese Freiheit in der offenen Welt. Andererseits wirst du nicht nur politisch, das fällt auch schon auf. Bei aller Vielfalt und Differenzierung kommt man manchmal nicht raus aus der politischen Linie, in die Heinrich rein soll.
Ja.
Das ist ja auch deshalb verständlich, weil man sonst die Chance hätte, das große Ganze im Zweifel, also sprich, diesen Konflikt zwischen Böhmen und dem Deutschen Reich zu beeinflussen. Aber das würde widersprechen der Rolle eines Heinrich.
Ja.
Von daher ist das auch okay. Aber auch im kleinen Bereich der geführten Quests, so nenne ich die jetzt mal, und das ist eine riesig lange geführte Quest, hat man das Gefühl, dass man da eben rechts und links nicht rauskommt und dass man jetzt gezwungen ist, das so zu spielen, wie die Entwickler das gerne hätten. Das kennt man auch von anderen Spielen wie Red Dead Redemption 2 zum Beispiel. Mhm. Und manchmal gelingt den Spieldesignern es tatsächlich, dass man das akzeptiert und das cool findet. Wenn man zum Beispiel auf so einem Ausritt ist mit dem lokalen Grafen und dann soll man gucken, wo der Karren von den Banditen gelandet ist und dann entwickelt sich so eine kleine Detektivgeschichte daraus. Der Hund sucht eine Spur. Man ist geführt in dieser Quest. Dann geht man weiter in so ein Dorf und sagt, was man herausgefunden hat, wer der Täter ist oder wer wo ist. Und dann kann man diese Quest aber auch verlassen. Das ist ein schöner Moment gewesen, wenn man seinen Herren, nachdem man dem Vogt Bescheid sagen soll, wenn man den zu lange stehen lässt und trödelt, dass es mir passiert, dann galoppiert er davon, winkt ab. Und diese Quest ist nicht verloren in dem Sinn, aber man ist wieder in der freien Welt. Mhm. Man ist, wenn man so möchte, gescheitert. Ich habe dann auch nochmal neu geladen, weil ich wollte schon wissen, was sagt er wohl, wenn ich ganz eifrig war, meine Nachricht überbracht habe und zurückkomme. Ja. Aber genau dieser Ausbruch aus dem Geführten funktioniert in dieser Quest, die du beschrieben hast, natürlich nicht, weil du kommst da nicht raus.
Nee. Und man könnte jetzt sagen, das ist schon nervig und könnte ehrlicherweise auch für ungeduldigere Spielernaturen schon mal das Ende von Heinrichs Geschichte bedeuten, ne? Weil wenn du erstmal in so einer Situation bist und vielleicht auch ein Speicherstand ungünstig gesetzt ist, dann kannst du schon mal überlegen, ob das jetzt die Zeit wert ist, wie viele Versuche du da noch machen willst. Tatsächlich machen sie das ja ein paar Stunden später genau nochmal. Mhm. Und noch länger auch. Und da habe ich dann auch gedacht, oh, weiß ich nicht. Also das ist dann wieder, also es ist wieder eine erzwungene Schleichmission da, sogar noch ein bisschen mehr als das erste Mal, die dann aber auch sehr lang ist und auch den Schauplatz wechselt. Und da habe ich gedacht, oh Leute, weiß ich nicht.
So ging es mir auch. Das war richtig lang Und ich erinnere mich, ich habe mit meinen, also meine Töchter haben zugeschaut irgendwie und die haben dann angefangen irgendwie auf der Switch was zu spielen. Und ich war noch voll drin in diesem Wald und musste da durchschleichen, während Fackelträger gefühlt 200 Dinge durchkämmt haben.
Ja.
Und das war auch sehr Trial and Error. Es gab diesen einen Weg und dann habe ich mir, Fuchs, der ich bin, haha, habe mir gedacht, ich umrunde das Gebiet, weil die Karte zeigt ja an, dass man aus dem Wald raus kann. Und dann passiert eben auch Folgendes, das hat natürlich Spieldesign-Gründe, dann wirst du gezwungen, wieder ins Gebiet zurückzukehren. Du kannst, obwohl der Weg frei ist, einfach dieses Gelände nicht umgehen, weil die Entwickler das nicht wollen.
Ja.
Und das erinnert mich an diese Situation, die man früher vielleicht hatte als Pen-and-Paper-Spielleiter. Da hast du ein Dungeon-Design mit 10 Etagen, deine Abenteuergruppe findet den auch, geht in die erste Etage, dann verstaucht sich einer den Knöchel, ich übertreibe jetzt ein bisschen, haben die keinen Bock mehr und wollen wieder rausgehen. Und hast dir gedacht, Leute, ich habe da jetzt noch 9 Etagen und da unten ist ein Boss und da ist ein Geheimgang und da sind Schalter und da ist eine Schriftrolle. Und dann überlegst du dir, wie zwinge ich die bloß wieder da rein? und ich glaube, aus dieser Nummer kommen natürlich Rollenspiele in offener Welt dann auch nicht mehr raus, wenn sie nicht riskieren wollen, dass das alles für die Katz war, was denn im Zentrum passiert. Trotzdem war es nervig.
Ja, ja. Also, und was mir später auch wirklich nicht gut gefallen hat, ist, das Spiel also ich bin auch kein großer Fan von so harten Zeitlimits in solchen Spielen. Und das Spiel hat es mir gegenüber später zum Teil nicht geschafft, ein Zeitlimit auf einen Missionsstart zu kommunizieren. Denn in Rollenspielen dieser Art und auch in diesem Spiel ist es ja so, wenn dir gesagt wird, abends findet XYZ statt, ne, ist es ja der Abend, wo du dahin gehst. Dann gehst du dahin, wartest bis zum Abend und dann findet das statt. In diesem Fall habe ich gedacht, ist es ähnlich. Und dann habe ich mir überlegt, komm, statt diesen Hauptmissionsstrang weiter zu verfolgen, wo gesagt wird, das ist am Abend, mache ich erst den anderen, weil es ist wie auch im ersten Teil, es gibt so eine Gabelung und da kann man sich entscheiden, welche der Hauptmission man zuerst machen will. Man muss schon beide machen, weil man alle Figuren braucht und so. So, dann war ich mit dieser anderen Mission ein bisschen länger beschäftigt, wenn man da verschiedene Charaktere auf der Karte zusammensammeln muss. Und das hat ein paar Tage in-game gedauert. Also Heinrich hat ein paar Mal übernachtet in irgendeiner der Kneipen. Und beim Aufwachen hat er dann schon mal so gesagt, boah, das schaffe ich nie bis da und dahin. Aber ich habe so gedacht, ja, das ist eine Erinnerung, dass es diese Hauptquest gibt. Es gibt keine Sanduhr, es gibt keinen Hinweis, das Spiel ist dann zu Ende, so. Dann habe ich diese Hauptquest beendet, die ich gemacht habe. Am Ende dieser Hauptquest ist nochmal ein erzwungener Tag-Nacht-Wechsel. Und dann war ich stolzer Besitzer eines Speicherstandes, der, sobald ich aufgestanden bin und losgeritten bin, mir gesagt hat, dass das Spiel jetzt zu Ende ist, weil ich die Hauptquest nicht mehr erreichen kann.
Ja, ich weiß, du hast die Quest gemacht mit den Banditen von Jan Žižka, ne? Die alte Bande zusammen.
Ja, ja, genau.
Die sorgt ja auch, das ist ja auch so, das Spiel ist strukturiert in 2 große Gebiete und das findet, glaube ich, im 2. Gebiet statt, ne?
Ja. Genau, das deckt dir viel von der Karte auf, da muss man sagen.
Ja, und diese Gebiete sind verbunden durch einen Karren. Also du kannst sie nicht durchwandern und erreichen, weil die ein bisschen weiter weg liegen, aber du kannst einen Karren nutzen.
Ja.
So einen Wagen, dann kannst du hin und her reisen, das fand ich auch ganz gut. Ich habe mich auch gefreut, als das 2. Gebiet dann aufgedeckt wurde, weil da nochmal alles ein bisschen intensiver gestaltet wird und weil diese Banditenbande, die hat mich erinnert an den blutigen Mummenschanz aus George R. Martins Game of Thrones, weil die Typen, die man da aufsuchen muss, wirklich auch keine Gnade kennen. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, dass ich mir mit fast allen von denen verscherzt habe. das ist aber auch gut. Also manchmal im Kleinen geht das. Das heißt, da habe ich kein Korsett um. Sprich, ja. Ich kann diesen einen Gauner aus der Bande, den kann ich treffen. Aber wenn der mir nicht passt, wenn er mich ausrauben will oder wenn das eskaliert, dann kann ich ihn letztlich auch umbringen. Aber das, was du beschrieben hast, ist natürlich so, dass das die Hauptlinie ist und dass das Ganze dann zeitlich kollidiert, weil das Spiel dich im Grunde nicht mehr daran erinnert.
Genau. Und also halt so indirekt, weil Heinrich sagt dann mal, boah, das wird aber knapp und so. Mhm. Aber das ist nicht eindeutig genug in einem Spiel, wo halt Dinge auch passieren. Also das ist dann so. Und ich finde, es ist dann kein gutes Spieldesign, dir dann den Knüppel zwischen die Beine zu werfen und zu sagen, jetzt ist hier Schluss, Game Over.
Ich bin ja so hin und her gerissen. Ich weiß, was du meinst. Das hätte man auch noch komfortabler lösen können. Andererseits kritisiere ich ja gerne diesen ganzen modernen Komfort in Action-Rollenspielen. Wenn man auf der Oberfläche von A nach B surft und wenn man gar nichts mehr falsch machen kann, das ist natürlich jetzt kein Argument, aber ich finde diesen Anspruch des Spiels, dass man wirklich auch auf Dinge achten muss, empfinde ich als sehr angenehm, auch wenn ich sagen muss, dass es da eben ein, zwei nervige Punkte gab, weil es war ja letztlich auch keine Sackgasse oder musstest du alles nochmal neu spielen?
Also ich habe insgesamt habe ich 2 oder 3 Stunden Spielzeit verloren, glaube ich, weil ich hatte halt diese Quest mit dem Knochenteufel, mit der Knochenteufelbande hatte ich halt komplett gemacht. Und dann bin ich einen Tag zurückgegangen, kurz vor das Ende, vor dem Endbesäufnis sozusagen. Und auch da trat das dann schon auf, dass ich es nicht mal mehr bis nach Kuttenberg geschafft habe, sondern auf dem Weg dahin mir das Spiel mitteilte, dass es das jetzt halt war. Und man muss ja in Kuttenberg noch x Sachen machen, bevor man diese Quest angehen kann. Das heißt, ich musste dann schon nochmal 2 Stunden, Safegame 2 Stunden zurücknehmen, um dann meine Quest erstmal abzubrechen, das zu erledigen und dann die Bande weiter zusammenzuführen. Das fand ich sehr ärgerlich, weil da auch irgendwie nicht so gut mit der Zeit des Spielers umgegangen wird. So.
Das ist mir zwar nicht passiert, aber ich kann das nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin ganz anders mit dieser Bande umgegangen. Aber was mich an einer Stelle genervt hat, war, dass man innerhalb einer kleineren Quest eben, die hat auch mit der Bande zu tun, mit dem Knochenteufler befreit man den. Und dann kommt es zu einem Überfall. Und man weiß schon vorher, der ist so hanebüchen, der Überfall. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich auch mehr Einfluss habe auf die Taktik. Sprich, dass ich sagen kann, nee, das machen wir so nicht. Oder wir lösen das rhetorisch. Weil du hast zwar richtigerweise gesagt, dass man in diesem Spiel viel kommunikativ lösen kann und dass man durch sein Outfit das Ganze so verstärken kann, was die Werte angeht, dass man entweder als Adliger wahrgenommen wird oder als besonders brutaler, starker Ritter und so weiter. Aber das ist kein Rollenspiel, in dem man sich darauf spezialisieren könnte und verlassen könnte. Denn es gibt immer wieder Situationen, da kannst du noch so tolle Sachen anhaben oder noch so hohe Werte haben auf Charisma, Rhetorik und so weiter. Du musst kämpfen. Es geht einfach nicht anders. Ich habe es in dieser Situation versucht, weil das Nervige daran war, der Überfall passiert. Man muss kämpfen, okay, aber dann bekommt man auch noch eine Handfeuerwaffe in die Hand und mit der soll man treffen. Okay, kann ich auch noch nachvollziehen, aber man muss eine bestimmte Figur innerhalb des feindlichen Trupps sofort killen, damit man nicht hoffnungslos untergeht. Ja. Bis ich das habe ich 10, 12 Mal gespielt. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe den Ritter doch, da jetzt aus nächster Nähe muss man den halt treffen, dann ist er sofort tot durch diese Handfeuerwaffe, die im Grunde so eine kleine mittelalterliche Panzerfaust ist. Dann dauert das Nachladen natürlich, ist ja auch klar, ewig. Und wenn man dann aber den Falschen trifft und sein Schwert zückt und denkt, okay, ich habe ja hier noch Freunde um mich herum, diese ganze Bande, mit denen ich da den Hinterhalt gelegt habe, dann wird man feststellen, dass die erstens gar nicht mehr da sind und dass zweitens der Gegner immer mehr wird. Und wenn in diesem Spiel mehr als 3, 4 Leute dich sag ich mal, umzingeln und angreifen, die einigermaßen was können, hast du keine Chance.
Ja.
Und das passierte mir hier 5, 6, 7 Mal hintereinander. Ich habe alles versucht, hinten auf den Wagen springen, fliehen geht natürlich auch nicht. Bis ich dann endlich es geschafft habe, den Richtigen als Ersten zu treffen mit der Handfeuerwaffe. Und dann kommen die anderen auch und dann lässt sich das Ganze lösen. Ich muss aber sagen, auch wenn ich das notiert habe als Kontrapunkt und so weiter, dass sich danach wieder so viel Schönes entwickelte, so viel Cooles, dass das kompensiert wurde und dass es für mich immer noch ein tolles Rollenspielerlebnis war.
Ja, na klar. Ich ärgere mich, glaube ich, nur über diese Sachen auch, weil der Rest zum Teil so cool ist und das dann so ärgerlich jetzt aber zentrale Punkte sind, die man spielen muss und die man erleben muss sozusagen. Das stimmt, dieser Überfall ist großer Quatsch, ja, das stimmt, das habe ich auch. Das Spiel ist manchmal auch sehr gut darin, einem nicht so klar zu sagen, dass jetzt in der nächsten Quest gekämpft wird, okay, cool, ist ja auch ein Rollenspiel. Aber es gibt jetzt ja dieses System, dass man 3 Outfits haben kann im Inventar, das finde ich total gut. Ich hatte immer ein ziviles, also ein sehr hübsches, also beeindruckendes, so, das ist das Richtige, und halt meine Plattenrüstung. Und beziehungsweise halt die bestmögliche Rüstung, meine Kampfausrüstung. Jetzt gibt es ganz oft die Situation, was man eine Quest angeht und vielleicht mit dem falschen Charakter spricht dann oder mit dem richtigen, aber vielleicht nicht die richtige Auswahl trifft oder es eben gekämpft werden soll. Und dann startet der Kampf, es kommt auch der Speicherpunkt am Start des Kampfes, aber du stehst da in Strumpfhosen und deiner Prachtjacke und der Typ steht in der Plattenrüstung dir gegenüber und das ist dann so, und dann kannst du die Rüstung nicht mehr wechseln. Das ist ja auch realistisch, weil man nicht mal eben eine Plattenrüstung anzieht. Man kann darüber streiten, wie realistisch es ist, die in dem unsichtbaren Rucksack dabei zu haben, aber dann stehe ich da mit runtergelassener Hose wortwörtlich und ich weiß nicht. Also dann hätte man den Speicherpunkt doch vielleicht so setzen können, dass man dann den Speicherpunkt lädt, sich anders anzieht und es dann nochmal versucht, statt einen dazu zu zwingen, dann da eben mit edlem Zwirn und einem Zweihänder verzweifelt versucht, den Typen mit dem Flegel oder dem Hammer irgendwie auszuschalten. Das ist, gibt's einige ein bisschen nervig frustrierende Momente. Ich verstehe schon, worauf das Spiel da hinaus will, aber das ist so ein bisschen, warum, dann lasst mich doch meine Ausrüstung wechseln.
Bitte. Die Sache ist die, sobald das keine eng geführte Quest ist, sprich, sobald du aus der Situation theoretisch fliehen darfst, ist das alles kein Problem mehr. Das geht natürlich nur, wenn diese Quest nicht Voraussetzung ist für das Storytelling, dass da irgendwas heraus sich kristallisiert. Und dann wirst du natürlich reingezwungen.
Es ist aber auch manchmal gar nicht so einfach, aus Kämpfen zu fliehen. Die Leute sind, also wenn du zu Fuß bist, sind die Leute sehr, sehr anhänglich. Und so in der Stadt wirklich aus einem Kampf so rauszukommen, dass dieser Kampfmodus verlassen wird, weil nur dann kann ich meine Ausrüstung anpassen, das ist nicht so einfach. Wenn die Leute erstmal so angespitzt sind, dass sie mit einem gezückten Schwert vor dir stehen. Im Schleichmodus und im Was-war-das-Modus, das geht schon. Aber wenn die erstmal aggro sind, dann bleiben die auch aggro. Und es ist nicht so ein Spiel, wo du einfach weglaufen kannst, sondern die laufen hinter dir her, packen dich an der Schulter und reißen dich um.
Es geht tatsächlich, wenn du ganz einfach mehr Tempo durch weniger Kleidung hast. Wenn ich zum Beispiel meine, ich habe so gespielt in einem Modus als Waldläufer getarnt, leise, mit Bogen, Dolch.
Ja, klar.
So jägermäßig. Und wenn du da in einen Kampf verwickelt wirst mit Banditen, die so eine halbe Rüstung anhaben, so mit ein bisschen Schienen und Platten, aber noch nicht voll, und dann merkst, okay, aua, das tut weh, die kann ich jetzt nicht besiegen. Da ist mir die Flucht gelungen, zumal man da sehr gut den Hund einsetzen kann, auch zur Ablenkung. Und was ich sehr schön finde, ist, dass in der Charakterentwicklung eben eine gewisse Möglichkeit zur Spezialisierung da ist, die eben über das reine Statistikaufwerten hinausgeht. Sprich, du kannst deine Ausdauer, deine Schnelligkeit, deine Sprintfähigkeit, deine Tarnung erhöhen durch bestimmte Dinge. Und das wirkt sich dann auch wirklich aus, wenn du das einsetzt. Also die Spielerfahrung, die man in Kingdom Come hat, wird sich auch danach richten, wie vorbereitet oder nicht man in diese Situation kommt.
Ja, ja.
Was ich gut fand, war, dass mich das Spiel bestraft hat, in dem Sinne, wenn ich zu klassisch gierig schnell irgendwo Beute machen wollte.
Ja, das geht nicht. Also gerade in der Kuttenberg-Region ist mir das auch aufgefallen. Also ein eher kampfunerfahrener Heinrich wird von einem Standardräuber vom Pferd gerissen und kaputt geprügelt.
Ja, ich hatte auch mein sächsisches Kettenhemd an, einen schönen Küras darüber. Ich war richtig stolz auf meinen Helm und meinen Rittergürtel, denn an den Rittergürtel kannst du ja zwei Waffen machen. Dann hängt da mein frisch geschärftes Breitschwert so weiter. Und dann habe ich mich begeben in Deckung von so einem belagerten beziehungsweise geplünderten Dorf. Das ist auch schön, dass sich dieses Heerlager nicht nur auswirkt auf Land und Leute, indem man zum Beispiel abgeholzte Wälder sieht, das sieht auch richtig apokalyptisch aus, sondern eben auch Dörfer, die einfach geplündert worden sind, wo dann noch gewisse Banditen durch die Gassen ziehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, schaue ich mal, ob ich da was machen kann. Und ich war schon recht fortgeschritten, ich hatte schon 50 Stunden Spielzeit und du musst immer Respekt haben vor den Gegnern, denn da wurde ich auch ganz mies fertig gemacht, als ich mir dachte, ach Gottchen, da den einen aus Sigismunds Heerlager, damit der hat jetzt zwar, der hat zwar auch einen Plattenpanzer, aber der kann doch nichts. Ja, das ist so der Fehler. Das finde ich auch gut am Kampfsystem, dass du ganz klein anfangen musst. Und wenn du dich da nicht reinkniest, das muss man vielleicht auch sagen an alle da draußen, die jetzt denken, man kann mit der Rhetorik viel machen, mit der Kleidung. Ja, bis zu einem gewissen Punkt kann man das auch machen. Man kann auch Konflikte damit verhindern, aber letztlich kommst du nicht drum herum, das Kämpfen zu lernen. Sonst hast du keine Chance.
Das ist tatsächlich wichtig, ja.
Und das haben sie eben auch sehr schön gemacht. Das System des Vorgängers haben sie verfeinert. Jetzt kann man sich auch ein bisschen besser zurückziehen. Was man nicht machen kann, wie in, sage ich mal, allen Wald- und Wiesen-Action-Rollenspielen ist, Gegner fixieren, wegrollen, zuschlagen, wegrollen, zuschlagen. Das geht hier nicht. Du musst dich ganz anders auf die situative Taktik konzentrieren, die Richtung beachten. Man kann zwar nach hinten ausweichen, man kann blocken mit dem Schild, man kann parieren, aber das System ist einerseits träger, gleichzeitig bildet es das durch Motion Capturing eingefangene Kämpfen richtig gut ab, dadurch, dass der Schwung eine Rolle spielt.
Ja.
Von rechts zuschlägst, schwingt das Schwert durch und du kannst danach erst wieder von links zuschlagen im Idealfall und dann vielleicht wieder von rechts. Und erst wenn du effiziente Kombos durchbringst, landest du dann auch Treffer. Da muss man sich reinfuchsen und das hat mir auch Spaß gemacht.
Ich fand, lustigerweise, ich kenne das ja schon aus dem ersten Teil, dieses Kampfsystem. Es ist ein bisschen zugänglicher sogar. Aber es gibt ja auch dieses Parade- und Riposte-System, ne, dass man halt im perfekten Moment parieren und dann zurück zuschlagen kann. Aber irgendwie hat das Spiel mir das nicht gut genug erklärt, wann denn jetzt so eine Riposte sitzt, weil normalerweise ist es ja so, du parierst perfekt, schlägst, machst den Gegenschlag und dann sitzt der Schlag auch. Hier ist es so, dass der Gegner meistens, gerade wenn Heinrich noch nicht so schnell und so gut ist mit dem Schwert, meistens direkt auch wieder parieren kann und sich dann da so ein Schlagabtausch entwickelt, so ein richtiges Fechtduell. Das ist natürlich ganz cool, aber ich habe das erstmal überhaupt nicht verstanden, wann ich denn jetzt wie mal einen Treffer landen kann sozusagen. Ich habe das dann, es gibt dann so Übungskämpfe und so, die sind auch alle ganz cool. Trotzdem ist das, man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und das kann auch frustrieren, wenn man, also könnte frustrieren, wenn man da ein bisschen zu ungeduldig ist, wie ich es vielleicht zum Teil am Anfang auch ein bisschen war. Das wird aber besser, je stärker Heinrich wird. Das ist wirklich so ein Kampfsystem, was einfacher wird, je besser die Figur wird, klar. Weil irgendwann, wenn die Kampfwerte hoch genug sind, die Gegner deine Schläge nicht mehr gut parieren können und dann auch einfache Stiche besser durchkommen. Mit dem Schwert übrigens ein guter Trick. Schläge sind schön und gut, aber so ein Stich ist schwerer zu parieren offensichtlich anscheinend und macht ordentlich Schaden.
Ja, vor allem mit dem Langschwert.
Ja.
Das ist dann, das wird ja wie eine Lanze eingesetzt. Übrigens gibt's ja auch diesen Begriff Mordhau in der deutschen Fechtschule tatsächlich. Und was ich auch schön finde, ist, dass dieses Spiel diese Fechtmeister und Schulen des 14., 13., 14. Jahrhunderts, die es tatsächlich gab, vor allem im heutigen deutschen Gebiet, sage ich mal, dass das Spiel das abbildet mit den Begriffen und auch versucht, das so darzustellen. Und beim Mordhau wurde übrigens das Langschwert meines Wissens unten an der Klinge angepackt, unten an der Spitze beidhändig und zugeschlagen wurde quasi mit der Parierstange, also mit dem oberen Kreuz.
Ja.
Und man braucht tatsächlich Geduld. Also das ist kein Spiel für den Action-Rollenspieler, der in seinem Element ist. Vielleicht sind Souls-Spieler, haben da die besseren Voraussetzungen, also selbst die müssen sich richtig umgewöhnen.
Ja, weil das System so träge ist.
Genau.
Da braucht man Geduld und Timing für, ja.
Hier ist weniger wichtig diese klassische Hand-Auge-Präzision, dieses schnelle Reflexe, die du jetzt vor allem in Sekiro und so weiter haben musstest.
Ja.
Ganz schnell reagieren und zack, am besten in so einen Rhythmus kommen. Es gibt diesen Tanz auch. Du hast es schön beschrieben, wenn der Gegner auch einigermaßen was drauf hat, blockt er auch mit Schild und Klinge. Und dann leuchtet immer erst das grüne, dann das blaue Zeichen auf und es entsteht so ein Hin und Her. Wenn du das durchbrechen willst, musst du schauen, in welcher Haltung er dich demnächst angreift, rechts, links, oben, unten. Und dann in dem Moment, wo er aus dieser Richtung angreift, genau in die Richtung angreifen. Klappt natürlich auch nicht immer. Man zahlt da einiges an Lehrgeld. Es kann aber auch helfen, die Waffe zu wechseln. Also mit einem Kriegshammer oder mit einer Stangenwaffe ist das ein ganz anderer Schnack als mit einem kurzen Schwert und einem Schild. Was ich auch schön finde, ist, dass man eben nicht kombinieren kann Langschwert plus Schild. Denn das lange Schwert wurde im Mittelalter auch nie zusammen mit einem, sag ich mal, Keilschild oder so benutzt. Irgendwann haben die Leute einen Buckler ausgerüstet. Aber das wurde eigentlich immer nur ein Schild, wurde nur mit einhändigen Schwertern eingesetzt. Also selbst auf diesem militärhistorischen, auf dieser Ebene wird das Spiel, versucht das Spiel zu simulieren, was ich gut finde. Und was auch helfen kann, ist tatsächlich, abseits von der rein situativen Taktik, dass man bei dem Aufstieg die Spezialfunktionen, davon gibt es 270 Fähigkeiten, dass man bei Stärke, Kampf und Co. darauf achtet, dass man da eben auch Dinge einsetzt, wie dass aufgeladene Hiebe mehr Schaden machen, dass man mehr Ausdauer hat. Die ist auch sehr wichtig.
Ja.
Dass man, und vor allem, wie man sich schützt, das ist natürlich auch klasse, wenn man irgendwo ohne Helm unterwegs ist und in einen Kampf geht, dann macht's einmal Aua und dann ist Ende.
Ja. Und es ist auch cool, dass man wie im ersten Teil auch die Visiere schließen kann von dem Vollhelm. Das ist schon echt gut. Und dann auch so richtig schön weniger sieht. Das ist schon echt, es ist schon, hat einfach was. Auch dieses gesamte, klar, das Ausrüstungssystem ist genauso geblieben wie im Vorgänger, aber da war es schon cool, dass man diese ganzen Rüstungsteile übereinander anzieht und auch so ein Wappenrock über der Platte nochmal irgendwie die Schläge dämpft oder so. Das ist schon, da haben sie die Stärken ganz richtig mitgenommen. Das hat mir gut gefallen.
Und es ist auch so, dass man abseits von Politik oder Kampf, über die wir jetzt gesprochen haben, gibt es eben auch auf der Ebene des Abenteuers einiges zu entdecken. Denn obwohl Kingdom Come ja kein Fantasy-Rollenspiel ist, sondern eben ein Mittelalter-Rollenspiel und obwohl es keine Art von Magie gibt oder von, sag ich mal, Übernatürlichen in dem Sinne, ist trotzdem in dieser Welt eben Aberglaube, Spukgeschichten, all das existiert. Und da gehen sie auf eine sehr schöne Art mit um, die mich auch erinnert hat an Red Dead Redemption 2. Denn auch dort konnte man ja im Wilden Westen, in den Wäldern und so weiter, sowohl Unheimlichen als auch so ein bisschen Übersinnlichen begegnen, in entlegenen Hütten und so weiter. Und das hast du hier auch, das wird schön angerissen. Dann hört man eine Geschichte beim Wirt über irgendeinen Wassertroll und denkt sich, ach komm, soll das, ne? Aber dann kann man tatsächlich in der Gegend, über die gesprochen wird, kann man tatsächlich was finden, mehr sage ich nicht. Dann gibt es Schatzkarten und auch Reime, kryptische, oder man begegnet Leuten, die irgendwo was ausbuddeln wollen und dann sagen, ja, ich habe hier eine Schatzkarte, und dann ist auch ganz lustig, wenn man genügend Redekunst besitzt, kann man den davon überzeugen, zu sagen, ey, ich habe mir die Schatzkarte angeguckt, das kann gar keine sein, weil die sieht, so sieht keine aus, also gib sie mir doch einfach.
Ja, das ist schon ganz gut, ja.
Und dann begibt man sich selbst auf die Suche. Man kann eben auch in der Landschaft an so einem See, an einer Höhle, kann man auf tolle Sachen treffen. Nicht nur Wanderer, diese Zufallseignisse, über die ich gesprochen habe, sondern eben auch Schauplatz eines Verbrechens, dann sieht man da Leichen oder man kommt an einen Karren, da qualmt es noch frisch, da sind überall Pfeile drin und dann denkt man sich, ach, nehme ich hier mal was auf und geh mal gucken, was da im Wald ist, und plötzlich ist man mittendrin.
Ja.
Und wird böse überrascht, man kann auch schön überrascht werden, man kann auch tolle Dinge finden, auch gewöhnliche Sammler werden ja sogar belohnt über die Nester, die es überall gibt.
Ja.
Das habe ich am Anfang auch gar nicht so richtig beachtet, weil ich dachte, okay, Vogelnest, ich brauche keine Eier, ich esse ja die Suppe aus dem Kessel. Aber dann habe ich die mal vom Baum geschossen und da findet sich immer irgendwas kostbar Glitzerndes drin. Also man kann auch abseits der Hauptstory und des ganzen Kämpferischen kann man auch einiges erleben.
Ja, da gibt's auch ganz tolle kleine Geschichten. Sei es die Kräuterfrau und der Streit mit der Familie in der Stadt zum Beispiel, oder sei es unheimliche Wesen, wie du meintest gerade, unheimliche Wesen in der Mine. Solche Geschichten, das sind schon, da steckt viel drin, wo man, die Geschichten mit dem Schwertmeister zum Beispiel ist auch cool. Also da, die Nebenquests lohnen sich tatsächlich auch wieder sehr. Das ist schon sehr schön.
Und auch das Spektrum, also es geht weit über Böhmen hinaus. Wir hatten schon erwähnt, dass was die sozialen Konflikte angeht, aber auch, dass der Deutsche Orden wird erwähnt und spielt eine Rolle in einer kleinen Quest. Das ist ganz nett. Dann begeht man ja im Heerlager diesem gesandten Kundschafter, der Arzt werden will, aus Mali.
Ja.
Der sich verzweifelt irgendwie versucht, zu Sigismund hervorzubringen, aber der es einfach nicht packt und dann erzählt, wie schlecht das Essen hier schmeckt. Aber der dann gleichzeitig dem verblüfften Heinrich mal erläutert, was sonst noch in der Welt passiert, dass die Leute zum Beispiel in Portugal und Spanien, dass die da ganz anders würzen. Also das ist dieses ganze Spektrum des Mittelalters, auch dieses bunte Internationale kommt noch mehr zum Vorschein, finde ich, als im Vorgänger. Und und gleichzeitig kann man auch wieder so tragisch geerdet werden, wenn man in eine der Schlachten kommt, die du erwähnt hast.
Ja.
Wo man auch wirklich denkt, in einem normalen Rollenspiel würde man jetzt vielleicht, am Anfang ist ja auch die Beute so kostbar. Wenn du mal einen Kampf gewinnst, freust du dich auch, wenn der, den du da besiegt hast, wenn er vielleicht ein paar Groschen dabei hat oder vielleicht sogar noch eine Rüstung, die einigermaßen cool ist.
Ja.
Bist du in so einer Schlacht, denkst du dir am Anfang, meine Güte, hier fällt aber einiges ab. Ja, aber du wirst nicht dazu kommen, dich einmal zu bücken.
Ja, das stimmt, ja. Erst danach, erst wenn man über das Schlachtfeld zieht und dann die Leichen plündert, ja, dann schon.
Ja, ich denke, wir sind jetzt schon auf einige Merkmale eingegangen, würde ich sagen, auf viele Pro- und Kontrapunkte. Wir haben das Spiel beide besprochen und finden es beide sehr gut, würde ich sagen.
Ja. Ja.
Ich habe sogar geschrieben, sehr gut bis ausgezeichnet. Für die letzte Stufe fehlten mir so ein, zwei Sachen und da gab es vielleicht den einen oder anderen Aspekt, den wir auch erwähnt haben, der ein bisschen nerven konnte, aber das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau. Ich habe selten in den letzten Jahren so ein atmosphärisch dichtes Rollenspiel erlebt.
Ja, ich auch nicht.
Und ich bin auch froh, dass diese Alternative existiert zu den Varianten eines Baldur's Gate 3 auf der einen Seite, dass er ganz anders daran geht noch, und auch der Souls-Reihe auf der anderen Seite, die das Action-Rollenspiel auf eine gewisse Art in eine epische Richtung gebracht hat. Das hier ist eben, was das lokale Milieu angeht, so selten etwas passiert in dieser Art von Spiel. Also wenn ich bei From Software ein Abenteuer buche, erwarte ich nicht unbedingt, dass ich da viel über den Alltag oder das Lokale erfahre.
Ja, das stimmt.
Das ist auch vollkommen in Ordnung. Bei Baldur's Gate habe ich schon ein bisschen vermisst, auch bei Dragon's Dogma. Die kratzen immer daran und man erwartet das dann, dass da in der Taverne oder in dem Dorf, dass da ein bisschen mehr, was man mehr erfährt über die Verhältnisse, und dann passiert das dann nicht. Und das ist endlich mal ein Rollenspiel, wo genau das auch abgebildet wird, und da bin ich sehr dankbar für.
Ja, es ist wirklich gerade in der Hinsicht und auch in der Detailverliebtheit und auch in der authentischen Darstellung. Also du weißt es wahrscheinlich besser als Historiker. Ich als Laie auf dem Gebiet weiß nicht 100%, wie realistisch manche Sachen sind, aber es wirkt authentisch, finde ich. Ne? So, also im Sinne von, ich glaube das, und ich glaube auch, dass sie sich da viel an, gerade Kuttenberg als Stadt ist vielleicht die beste Darstellung einer mittelalterlichen Stadt jemals in einem Videospiel. Das finde ich großartig. Von vorne bis hinten, von der Größe der Ausdehnung, wie genau sie waren mit der Abbildung der einzelnen Häuser. Man hat das Gefühl, alles hat seinen Platz, seinen Grund, warum es hier ist. Nichts fühlt sich an wie Kulisse, sondern das fühlt sich einfach an wie eine lebendige mittelalterliche Stadt. Jedes kleine Dorf ist ähnlich. Also das ist schon so, das ist so außergewöhnlich selten und das ist so mutig und einzigartig, dass dass alleine das Spiel schon über andere heben würde, und dann kommt der ganze Rest noch dazu. Trotzdem habe ich auch echt oft geflucht, während ich es gespielt habe, muss ich zugeben. Aber es ist insgesamt wirklich, wie du sagst, ein sehr, sehr gutes Spiel.
Ich hätte mich sogar über mehr Mut zur fiktiven Freiheit, auch was die Person und die Dramaturgie angeht, gefreut. Also wenn da noch mehr passiert wäre in der Hinsicht, weil da wurde das Spiel in der Erzählung besser, wenn es sich ein bisschen gelöst hat von dem Politischen. Mhm. Und wenn man nicht das Gefühl hatte, man kommt aus der Nummer nicht mehr raus, das ist so ein bisschen, das gehört wieder zu diesem Fluch. Mhm. Und was das Historische betrifft, ich habe zwar Geschichte studiert, aber ich bin ja auch gar kein aktiver Historiker, und selbst die sich jetzt mit dem Spätmittelalter beschäftigen, die wissen auch nicht, wie es wirklich war. Und versuchen ja auch, eine Vergangenheit zu rekonstruieren. Und was manchmal in der eher modernen Debatte über solche Spiele, sei es ein Assassin's Creed Shadows, das in dem japanischen Mittelalter spielt, oder jetzt Kingdom Come. Einerseits ist es toll, dass die Leute so eine Faszination daran empfinden und so vielleicht auch so eine Sehnsucht irgendwie. Mhm. Andererseits stellen sie dann manchmal auch zu früh diese ultimativen Fragen, war das wirklich so? Weil das ist einerseits vollkommen irrelevant natürlich für den Spielspaß, und andererseits steckt da so dieser Gedanke dahinter, dass diese Geschichte so gewesen sein müsste und man könnte das beweisen. Und da verlangt man einerseits von Spielen zu viel.
Ja.
Und solange jetzt Videospielentwickler nicht sagen, wir zeigen euch, wie es wirklich gewesen ist, und das war vielleicht beim ersten Teil und das meinte ich auch mit der Reife, da waren die Warhouse Studios vielleicht zu offensiv.
Mhm.
Und haben so im Grunde, die wollten die Wahrheit für sich pachten in einem fiktiven Abenteuer. Und die Leute haben das dann auch ernst genommen. Das ist so, dass das authentische historische Flair ist da. Das Spiel ist historisch inspiriert und weit mehr als das, wie wir jetzt diskutiert haben. Und bietet vielleicht für den einen oder anderen Anhaltspunkt, um sich mit den Quellen zu beschäftigen, dieses 14. 15. Jahrhunderts. Aber wie es wirklich gewesen ist, wird nie irgendein Spiel zeigen oder abbilden können. Und das ist auch gut.
Ja, ja, das ist vielleicht auch richtig, ja.
Okay, dann, ja, Eike, klasse, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin mal sehr gespannt, wann wir wieder so ein Spiel erleben werden. Das ist ja so, dass dieser Monat, also dieses Jahr fängt ja super an für Rollenspieler. Es gab Citizen Sleeper 2, das eine hervorragende Story hat. Also kann ich nur empfehlen für Science-Fiction-Fans. Jetzt das Kingdom Come und dann kommt ja auch noch Avowed für Xbox und PC von Obsidian.
Stimmt, ja, ja. Mhm.
Dass ich leider nicht spielen kann, einfach aus Zeitgründen und weil ich auch keine Xbox habe. Ich würde es gerne auf der Konsole spielen, wenn, aber irgendwann hole ich es vielleicht nach und wirst du dir vielleicht auch nochmal anschauen.
Ja, wahrscheinlich aber nicht zum Release. Aber da haben wir ja gerade kürzlich erst drüber gesprochen. Lustigerweise ist mir wieder entfallen, dass es auch diesen Monat erscheint. Aber genau, aber da bleibt mein Statement bestehen. Zum Release werde ich es wahrscheinlich nicht, aus Zeitgründen auch nicht spielen können.
Ja, aber ehrlich gesagt hat man ja auch genug zu tun noch in Böhmen, wenn man noch nicht durch ist. Und das sollen ja, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass es ja einen Fahrplan gibt bis Ende des Jahres mit Erweiterungen. Ich habe den jetzt nicht auswendig im Hinterkopf, aber da soll ja noch sehr viel passieren. Sprich, selbst wenn man mit Heinrich dann so langsam ins Finale galoppiert, ist noch lange nicht Schluss.
Ja, das haben sie beim Vorgänger auch gemacht. Ich bin sehr gespannt, was da kommt.
Okay, ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß mit diesem Gespräch über Kingdom Come Deliverance 2 und das erhältlich ist für PC, PlayStation 5 und Xbox. Wir beide wünschen euch viel Spaß im mittelalterlichen Böhmen und ich wünsche euch wieder mal lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.